Schmerzmedizin konkret. Ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Mein Name ist Silvia Maurer und ich bin wie immer Ihre Gastgeberin. In Teil 1, Cannabis neu gedacht, haben wir erfahren, wie Cannabis wirkt, dass es in Form von Tropfen und Tabletten eingenommen werden soll. Nun interessiert uns natürlich auch, wann Medizinalcannabis verordnet werden sollte, wann wird es von den Krankenkassen übernommen und vieles mehr. Dies alles erfahren Sie heute im Podcast Cannabis neu gedacht, Teil 2. Ich freue mich dafür auch heute wieder unseren Experten Professor Dr. Thomas Herdegen, Arzt und Facharzt für Pharmakologie und Toxikologie von der Universität Kiel, begrüßen zu dürfen. Lieber Herr Professor Herdegen, schön, dass Sie da sind.
Ein herzliches Grüß Gott, liebe Zuhörer.
Ja, Medizinalcannabis. In der Laienpresse klingt das immer so, als könne man dies bei jedem Krankheitsbild und einfach auf Rezept verordnen. Das ist aber nicht so. In den letzten 7 Jahren, die seit dem legendären Cannabisgesetz vergangen sind, wurde viel zum Einsatz unter anderem von Ihnen zum Thema Cannabis geforscht. Wann ist der Einsatz von Cannabis sinnvoll?
Da orientieren wir uns wieder an der Wirkung des körpereigenen Endocannabinoid-Systems. Und wenn Patienten leiden unter einem, ich darf es mal so sagen, Nebel von Symptomen, so eine nicht nur ein einziges, nicht nur der Schmerz, sondern ich habe die Schlaflosigkeit, depressive Verstimmung, ich habe Angst mit meiner Krankheit aus dem Haus, aus dem Zimmer rauszugehen, ins Berufsleben rauszutreten. Ich habe die Übelkeit, die häufig durch Krankheit oder Medikamente auftritt. Ich habe schon gar keinen Appetit mehr. So eine gewisse Freudlosigkeit und ja, Angst vor dem Leben, zurückgeworfen sein durch die Krankheit. In diesem Kontext kann das Cannabis helfen, den Schmerz zu reduzieren. Und zwar, weil wir mit dem Schmerz besser zurechtkommen. Wir distanzieren uns mehr. Wir schlafen besser. Ein guter Schlaf ist die halbe Miete bei vielen chronischen Erkrankungen. Wir haben weniger Angst. Wir entwickeln etwas mehr Zuversicht. Und das muss der Arzt lernen und auch der Patient, dass ich jetzt nicht einfach hergehen kann und sagen, oh, mir tut was weh, jetzt nehme ich Cannabis. So funktioniert das nicht. Das machen reine Schmerzmittel, die wir haben und die der Arzt verordnen kann, wo es viele gibt, die wunderbar helfen. Aber wenn so dieser diffuse Nebel einer Störung der Befindlichkeit auftritt, da macht es Sinn, drüber nachzudenken, ob das Cannabis nicht helfen kann, bevor man hergeht und ein halbes Dutzend einzelne wirksame Medikamente zu verordnen. Ein Antiemetikum, ein Anxiolytikum, ein Schlafmittel, ein Antidepressivum, da kann man dann mit Rücksprache des Arztes das Cannabis probieren. Sie sehen, das ist auch nicht so einfach. Und wenn ich Cannabis einfach handhabe, ach, mir tut was weh, jetzt nehme ich Cannabis, dann springe ich oft zu kurz, dann wirkt es nicht. Und das bringt uns dann den Vorwurf von Wirkungslosigkeit ein.
Jetzt, wenn man sich diesen Nebel von Symptomen anguckt, dann sollte man ja vorher, denke ich mal, eine Depression ausschließen, oder?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Wenn ein Patient depressiv ist, dann werden wir natürlich in der Therapie die üblichen, die bestätigten, die etablierten Verfahren einer Depression einsetzen. Es kommt auch darauf an, ist die vorherrschend? Haben wir einen depressiven Patienten, der irgendwann mal Schmerzen bekommt? Dann werde ich natürlich die psychiatrische etablierte Antidepressionstherapie einsetzen. Und ich werde nicht anfangen, mit Cannabis allein gegen die Depression vorzugehen. Das gibt aus verschiedenen Gründen, ist das nicht zu empfehlen. Aber wenn ich depressive Symptome entwickle im Rahmen zum Beispiel einer chronischen Schmerzerkrankung, in der Palliativmedizin, in der Onkologie, und dann habe ich vielleicht auch noch die Angststörung dabei, ist ja manchmal kaum zu trennen, mit meiner Schlaflosigkeit, auch das ist manchmal schwierig zu trennen, dann würde es Sinn machen, in Rücksprache des Arztes hier Cannabis einzusetzen.
Jetzt haben Sie gesagt, wenn es im Rahmen eines Schmerzes auftritt, diese ganzen Sachen, dann sind ja häufig auch schon mal Schmerzmittel gegeben worden. Reden wir mal jetzt von den Opioiden. Werden die dann abgesetzt oder wie macht man das?
Grundsätzlich sollte man die vorgegebenen Therapiestufen, da gibt es die sogenannten Leitlinien, die Empfehlungen, einhalten. Und wenn man dann merkt, ich komme mit der bisherigen herkömmlichen Schmerztherapie nicht weiter und gerade bei den Opioiden, wenn man vielleicht feststellt, oh, der Patient braucht relativ viel Opioide und ich habe noch diese Begleitsymptomatik, von der wir gesprochen haben, dann sollte man nicht allzu lange warten, um dann doch als zusätzliches, wir sagen Add-on, dazu gebend, additional Add-on, ein Cannabis auszuprobieren. Denn es gibt eine Reihe von Studien und Erfahrungen, die zeigen, dass man die Dosis von Opioiden unter der Einnahme von Cannabis reduzieren kann. Es gibt Studien, die sprechen davon im Schnitt um 50%. Sogar bei einigen Patienten vielleicht ganz absetzen kann. Andere Patienten reagieren wiederum überhaupt nicht. Das ist nicht vorherzusehen. Aber es lohnt sich, ein solcher therapeutischer Ansatz, Add-on-Cannabis, THC-haltiges, THC-dominiertes Cannabis. Hier bringt das CBD wenig allein, sondern wenn, dann in der Kombination mit THC, das auszuprobieren.
Ja, jetzt haben Sie nochmal das CBD angesprochen, da haben wir noch gar nicht darüber geredet. Das CBD wird ja auch ganz viel frei verkauft in irgendwelchen Ölen, die wirken sollen, auch wenn man sie, sag ich mal, auf ein schmerzendes Knie von außen drauf macht. Wie stehen Sie denn dazu?
Das CBD ist eine hochinteressante Substanz. Es geht an andere Rezeptoren wie das THC, hat aber wohl auch eine modulierende Wirkung auf das Endocannabinoid-System über indirekte Effekte. Man könnte so ein bisschen, das ist vielleicht so ein bisschen Wunschdenken, geht so in Richtung Wunderdroge, sagen, dass das CBD die erwünschten Effekte von THC verstärkt und die unerwünschten, manchmal kann so Unruhe auftreten, dieses unruhige oder auch in andere Nebenwirkungen abschwächt. Also es verbessert Wirkung und Verträglichkeit und hat in höherer Dosis dann auch noch eine eigenständige, angstlösende, anxiolytische Wirkung. Insofern weiß man aus Erfahrungen, auch aus Studien, dass eine Kombination THC-CBD man immer eigentlich als erste Wahl durchaus anbieten sollte. Soweit sind wir. Vor einigen Jahren waren wir nicht so weit. Da haben wir gesagt, immer anfangen mit nur THC. Das ist einfacher abzuschätzen. Heute ein oraler Extrakt mit THC-CBD. Das ist meines Erachtens jetzt schon unter den Cannabis-Medikationen so etwas wie der Goldstandard. Und beim CBD, Sie haben es angesprochen, in der Apotheke, ja, da muss man wirklich aufpassen, Produkte zu bekommen, die auch das enthalten, was auf dem Label steht. Da sollte man sich beraten lassen vom Apotheker. Der weiß das, der kennt die Produktbeschreibungen. Je zuverlässiger, je besser die Qualität, desto teurer allerdings. Das ist immer so, wie im Leben auch. Qualität hat seinen Preis. Wenn man jetzt aber so einen Extrakt hat, dann sorgen die Firmen in der Regel dafür, dass diese Substanzen auch die Konzentrationen haben, die angegeben sind.
Jetzt haben Sie gesagt, man sollte, wenn jetzt zum Beispiel hochdosiert Opioide benötigt werden, sich überlegen, ob man eben Cannabis dazu gibt. Ist das denn so einfach mit der Verordnung? Kann man einfach ein Rezept ausstellen oder wie läuft das?
Wir haben, und Frau Dr. Maurer hat ja darauf hingewiesen, dass wir uns heute unterhalten wollen, was gibt es Neues, was sind Neuerungen, auch auf gesetzlicher Ebene, ist tatsächlich jetzt das THC in der Verordnung nicht mehr als Betäubungsmittel reguliert. Und das kann ich auch nur unterstützen. Das ist sinnvoll, weil THC in diesen niedrigen Dosierungen, die wir ärztlich verordnen, eben keine Veränderungen macht, die wir sonst Betäubungsmitteln anhängen, wo wir davon ausgehen, negative Folgen, die eben durch die Einnahme von Betäubungsmitteln entstehen. Das haben wir bei diesem niedrig dosierten THC nicht, deshalb ist es nur folgerichtig. Insofern kann der Arzt es einfach verordnen, wobei er muss dann auch aufschreiben, welche Strain, das heißt, welche Sorte von Extrakt. Das ist manchmal gar nicht so einfach, aber das kann man gut lernen, da kann man sich beraten lassen. Und für Kassenpatienten jedoch haben wir weiterhin ein Hindernis, das nicht gering ist. Diese Verordnung muss begründet werden und die Kassen müssen es genehmigen. Und dieser Prozess ist gerade für einen Arzt, der noch keine große Erfahrung hat mit der Verordnung von Cannabis, ein Problem. Wenn so ein Antrag abgelehnt wird, dann geben viele Ärzte entnervt auf und sagen, ich will kein Cannabis mehr verordnen. Das ist sehr schade, weil die Zahl der Verordner ist noch, ja, ich will nicht sagen gering. Sie ist etwas klein und hier haben wir einen großen Nachholbedarf. Hier würde ich mir erwarten, dass wir mit der Verordnung von Cannabis mit der ähnlichen Selbstverständlichkeit umgehen, wie wir Opioide verordnen. Das ist noch ein weiter Weg. Und da haben wir eben Verordnungsprobleme. Es gibt allerdings einige Indikationen, einige Wirkstoffindikationen. Da ist es über die Indikation gedeckt, wie bei MS, bei der multiplen Sklerose. Da brauche ich keine Genehmigung durch die Kasse. Da ist es ein ganz normales Medikament. Ich habe eine Indikation und da kann ich es verordnen. Alles andere, diese psychovegetative Störung oder auch der Schmerz oder Palliativmedizin ist nicht durch irgendeine zugelassene Indikation abgedeckt. Deshalb hier immer die Genehmigung durch die Kasse oder der etwas bittere Weg, dass Sie es privat selbst bezahlen.
Wann übernimmt denn die Krankenkasse die Kosten? Wie ist denn das mit den Genehmigungen?
Wenn der Arzt geschickt begründet und einen Antrag stellt, der eben die Verordnung von Cannabis gut begründet, dann haben viele Ärzte kein Problem. Es gibt Ärzte, die sagen, ich habe 600 Anträge gestellt und kein einziger wurde mir abgelehnt. Es gibt Ärzte, die sagen, von meinen 10 Anträgen wurden 7 abgelehnt. Das hängt aber leider nicht nur von der Argumentationsqualität des Arztes ab, auch von Bundesland zu Bundesland. Innerhalb der Bundesländer sind es dann die Kassen, teilweise zwischen den Kassen gibt es Kassen, die eher rigide sind oder Kassen, die eher ein Verständnis haben. Aber wichtig ist erstmal primär die Qualität der Verordnung, denn ich kann nicht einfach hergehen und sagen, ach ja, da kommt ein Patient, da habe ich das Gefühl, der könnte Cannabis gebrauchen, jetzt verordne ich das. Das ist nicht vorgesehen im Gesetz und so sollte Cannabis auch nicht verordnet werden. Wir haben noch eine Reihe anderer gut wirksamer Medikamente und da muss ich Cannabis einfügen, unterordnen und mit einer gewissen Überlegung dann reflektieren, wo passt es noch rein, wo greifen andere Medikamente nicht.
Bleiben wir doch mal nochmal bei diesen Anträgen. Wenn jetzt ein Patient in der Klinik, in der Schmerzklinik ist, bekommt Cannabis und wird entlassen. Wie ist es dann mit dem Antrag?
Der Antrag muss vom Patientenlegeärztes selbst gestellt werden. Es muss vom Patienten kommen. Aber natürlich würde eine Schmerzklinik den Arzt oder den Patienten darauf vorbereiten, vielleicht sogar Argumentationshilfen mitgeben. Dann wird der Arzt dem Patienten helfen, diesen Antrag auszufüllen, weil der Patient es nicht immer kann, gerade die Argumentation. Und eingereicht, abgeschickt werden muss es vom Patienten selbst. Wenn ich mich recht erinnere, Frau Dr. Maurer, Sie dürfen mich gerne hier in dem Podcast korrigieren. Ich bin hier mit den gesetzlichen Krankenkassen und ihren Regelungen nicht ganz so vertraut, wie Sie als praktizierende Schmerztherapeutin.
Ja, das ist vielleicht nochmal ganz wichtig. Gerade wenn Patienten das stationär bekommen, dann wäre es wichtig, dass bei Entlassung dieser Antrag fertig ist von dem Kollegen, der das eingesetzt hat. weil innerhalb von 3 Tagen muss die Krankenkasse dann entscheiden, ob das weitergeht oder nicht. Und es geht ja auch darum, dass der Patient eben etwas mit nach Hause bekommt, aber dann soll es ja verordnet werden. Das heißt, das muss sehr schnell gehen. Also wichtig, dass das im Prinzip im Krankenhaus schon gestellt wird. Und Sie hatten ja auch gesagt, für Palliativpatienten ist es wichtig. Also da gibt es ja auch 2 Regelungen neu. Das eine ist bei der allgemeinen Palliativversorgung, dass auch da die Krankenkasse mittlerweile nur noch 3 Tage Zeit hat, einen Antrag zu genehmigen oder abzulehnen. Und bei Patienten, die in der sogenannten spezialisierten ambulanten Palliativversorgung sind, braucht man gar keinen Antrag mehr stellen. Bei allen anderen ist die Zeit 2 Wochen, bis die Krankenkasse sich melden muss. Und dann, wenn ein Gutachten vom sogenannten medizinischen Dienst nochmal eingeholt wird, dann nochmal 2 Wochen obendrauf. Das heißt, es sind immer noch maximal 4 Wochen, bis dann wirklich ein Antrag genehmigt ist oder abgelehnt. Und dann kann man natürlich auch nochmal Widerspruch einlegen. Also das sind so nochmal zu den Fristen, weil ich glaube, das ist auch für unsere Patienten ganz wichtig, gerade wenn sie jetzt in der Klinik Cannabis bekommen haben, dass eben sie mit dem Antrag da rausgehen. Patient muss den Antrag einreichen, so oder so. Das waren jetzt die Vorgaben, die für die Antragstellung gelten. Am 18.07.24 hat der gemeinsame Bundesausschuss jedoch beschlossen und veröffentlicht, dass bestimmte Arztgruppen Cannabis auch ohne Antragstellung verordnen dürfen. Dazu gehören unter anderem die Allgemeinmediziner, aber es gehören auch Schmerz- und Palliativmediziner dazu, es gehören Geriater dazu und sehr viele andere Fachärzte.
Ja, ich danke nochmal für diese Klarstellung. Sie sehen, auch das ist nicht ganz einfach. Das ist nicht das, was wir uns von einem Wundermittel erhoffen. Auf der anderen Seite muss man ein gewisses Verständnis auch haben für die Kassen, dass hier nicht uferlos erstattet wird, denn wir kommen sonst ganz schnell in Größenordnungen von vielleicht 1 Milliarde und wir haben in unserem Gesundheitssystem natürlich auch andere Notwendigkeiten, das Geld zu versorgen und zu verteilen.
Ja, und Cannabis, auch wir hatten ja schon mal das Thema, wann sollte man es denn nicht geben? Gibt es irgendwelche Kontraindikationen, wo man sagt, also bei diesem Patienten auf keinen Fall Cannabis auch beantragen?
Ganz wichtig, kein Cannabis verordnen, solange die Gehirnreifung nicht abgeschlossen ist. Wir gehen hier von circa 25 Lebensjahren aus und das ist ja auch unser großer Vorbehalt der Legalisierung, dass wir gar nicht kontrollieren können, wenn junge Menschen regelhaft Cannabis nehmen. Es hat schädigende Wirkung auf die Entwicklung des Gehirnes, es kann Psychosen hervorrufen, es kann psychotische Störungen beschleunigen und verstärken. Das ist ein ernsthaftes Risiko. Dann sollte man ganz vorsichtig sein bei Patienten, die eben an psychiatrischen Erkrankungen und an Suchterkrankungen leiden, dass hier nicht das Cannabis dazu benutzt wird, um ein anderes Suchtverhalten sozusagen ja zu ersetzen, dann schütte ich das Kind mit dem Bade aus. Also die problematischen großen psychiatrischen Erkrankungen, da sehr vorsichtig und da halten sich auch die Psychiater wirklich fern, weil man Angst hat vor diesem Auslösen von psychotischen Reaktionen. Und das kann auch mal sein, dass das gar nicht mehr so richtig reversibel ist. Allerdings nur bei Patienten, die schon eine Neigung oder eine psychotische Vorschädigung haben. Da wollen wir also, da müssen wir aufpassen. Dann in der Schwangerschaft, das werden wir uns vielleicht noch mal ganz kurz separat dazu äußern, sollte man es nicht geben. Wenn man aber sagt, du darf ich es nicht geben, da fällt einem immer zuerst ein, oh, die Alten, die Gebrechlichen, vielleicht auch die Demenzpatienten. Und da gibt es spannende Entwicklungen, dass möglicherweise Cannabis, und zwar nicht nur das THC, vielleicht auch das CBD hier ein agitiertes Verhalten bei Patienten in der Demenz etwas abschwächen kann. Das muss man sehen, was die weiteren Studien zeigen. Das ist so etwas ein Ausblick in die Zukunft. Generell der ältere Patient, auch wenn er mehrere Medikamente hat und mehrere Komorbiditäten, ist kein Risikopatient für Cannabis, sondern der kann wirklich in seiner Altersangst davon profitieren, aber eben unter der Berücksichtigung, die wir ausführlich besprochen haben, ärztliche Kontrolle, langsames, behutsames Einschleichen und pharmakovigilant sein.
Ja, viele Informationen und ich denke, das wird nicht der letzte Podcast zu Cannabis sein. Also die Entwicklung geht ja weiter und geht auch rasant weiter. Und ich denke, wir werden da sicher noch einiges Neues bekommen. Wichtig ist jetzt erstmal mit dem neuen Gesetz zum Freizeitgebrauch, dass man das wirklich streng trennt. Was ist Freizeitgebrauch, was ist Medizinalcannabis? Und ich fasse nochmal jetzt gerade alles zusammen. Medizinalcannabis immer unter ärztlicher Kontrolle. Es sollte sehr langsam eindosiert werden. Wir haben zwei Bestandteile in einer Pflanze. Und zwar wichtig sind da vor allen Dingen die weiblichen Blüten. Die haben insgesamt 500 Wirkstoffe, vielleicht sogar noch mehr. Wir wissen es immer noch nicht so ganz genau, aber davon sind zwei jetzt einfach wichtig von der Wirkung her. Das ist das THC und das CBD. Cannabis kann gut eingesetzt werden, wenn ein Nebel von Symptomen besteht. Also nicht nur Schmerz, sondern damit vergesellschaftet Angst, Schlafstörungen, Appetitlosigkeit. Wichtig ist es in diesem Zusammenhang zuvor zu klären, ob andere psychiatrische Erkrankungen wie Depressionen, ausgeprägte Angststörungen oder Psychosen bestehen, bei denen eine andere Therapie dringend notwendig ist. Dies wird übrigens von Seiten der Krankenkassen ebenfalls gefordert, bevor eine Cannabistherapie bezahlt wird. Zu den Genehmigungen einer Cannabistherapie durch die Krankenkasse gibt es Folgendes zu beachten. Den Antrag zur Kostenübernahme der Therapie stellt immer der Patient oder die Patientin mit Unterstützung des Arztes, der dann das Cannabis auch verordnet. Es gibt dazu verschiedene Fristen, die eingehalten werden müssen. Cannabis eignet sich nicht für alle Patienten und jede Erkrankung. Jugendliche und junge Erwachsene bis zum Alter von 25 Jahren sollten Cannabis nicht erhalten, da die Hirnreife erst nach dem 25. Lebensjahr abgeschlossen ist und vorherige Einnahme das Hirn schädigen kann. Schwangere sollten Cannabis ebenfalls nicht konsumieren oder verordnet bekommen. Ebenso sollte Cannabis bei psychiatrischen Erkrankungen nur in Ausnahmefällen eingesetzt werden, da es die Erkrankung direkt verschlimmern kann. Zum CBD. Mittlerweile hat sich gezeigt, dass die gemeinsame Verordnung von THC und CBD von Vorteil ist, da das CBD die guten Wirkungen vom THC verstärkt und die schlechten Wirkungen abschwächt. Es wird weiter geforscht und untersucht. Wir bleiben dran und halten auch Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, auf dem Laufenden. Damit sind wir aber für heute erstmal am Ende und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Professor Herdegen, für diesen ausführlichen Podcast zum Thema Cannabis.
Dr. Maurer, ich bedanke mich bei Ihnen wieder für die schöne Diskussion und die feine Moderation. Ja, Cannabis, keine Wunderdroge, aber ein ernstzunehmender Wirkstoff mit all den Vor- und manchen Nachteilen, die eben Wirkstoffe haben. Wer wirkt, wirkt neben. Aber das Cannabis scheint ein besonders gutes Verhältnis zu haben zwischen einer Wirkung und relativ geringen Nebenwirkungen. Insofern auch lohnt es sich immer, einen Versuch zu machen.
Ja, das war ein guter Schlusssatz für unseren Podcast Cannabis neu gedacht. Ja, damit sind wir dann für heute am Ende. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich auch bei Ihnen, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Wichtig für Sie, wir haben noch viele interessante Themen, die immer donnerstags und zwar alle 14 Tage wieder neu im Podcast zu hören sind. Bleiben Sie gesund, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast? Wir freuen uns über Ihre Nachricht per WhatsApp als Text, Sprache oder Video an die Nummer 0151 2810 2635 oder schicken Sie uns eine E-Mail an info-podcast@dgschmerzmedizin.de. Alle Infos finden Sie auch noch einmal in den Shownotes.